Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Eben hast du mit dem Hammer auf den Aufnahmeknopf gedrückt hier. Geschlagen, nicht gedrückt, geschlagen.
Ja, mein Gott. Was habe ich immer als Kind gemacht, wenn ich was Neues haben wollte? Habe das Alte kaputt gemacht. Aber ich will ja keine neue Maus haben. Es sei denn, es kommt jetzt eine neue Maus von Apple mit USB-C-Anschluss raus, dann wäre das was anderes.
Oh, apropos, da habe ich zuletzt von einem Technikkanal auf YouTube ein Video gesehen, die 5 besten Mäuse. Mhm. War ganz interessant, waren die üblichen Verdächtigen immer mit dabei. Aber er hat dann gesagt, so außer der Reihe, seine Lieblingsmaus ist die Apple. Er weiß, wie unergonomisch und wie sie ist und mit dem Ladeanschluss auch sehr problematisch, hat er gemeint, aber trotzdem, seine Lieblingsmaus ist die von Apple. Ne?
Also ich komme mit der Maus auch sehr gut zurecht, wenn man natürlich längere Zeit was anderes benutzt und man steigt dann wieder auf dieses flache Gerät runter sozusagen, dann hat man schon so ein bisschen Gewöhnungsprobleme, aber wenn man da jetzt sehr lange mit arbeitet, kommt man da sehr gut mit zurecht. Also ich habe da kein Problem mit. Aber das Ding ist ja sowieso sehr kontrovers. Es gibt sehr viele, die sie mögen, es gibt aber auch ganz, ganz viele, die damit gar nicht zurechtkommen und sich immer wieder über den Ladeanschluss auf der Unterseite aufregen. Ja, okay.
Das ist halt auch so ein Ding. Also ich bin ja, mir gefällt es ja sehr gut, gerade auch in Verbindung mit dem Mac, mit den Gesten. Ja. Hammer, ja, vor allem wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist er eigentlich unschlagbar. Aber wie gesagt, auch gerade halt mit dem Lightning Port, also da hoffe ich, dass da irgendwo mit dem USB-C-Update in Zukunft dann auch mal sich daran was ändert. Oder dass sie es vielleicht auf MagSafe umstellen. Wir haben ja auch recht. Aber da muss was passieren, ja.
Naja, wenn sie das Ding auf MagSafe umstellen würden, könntest du ja auch nicht gleichzeitig mit arbeiten und aufladen.
Das ist wieder die Frage, wenn du wie andere Hersteller auch Mauspads anbietest, die über Induktion laden können.
Aber du glaubst doch nicht, dass Apple sowas macht und gleichzeitig noch ein Mauspad anbietet, was bezahlbar ist. Da wird doch so ein Mauspad gleich 199 Euro kosten.
Bezahlbar ist halt wieder die andere Frage, ja. Wenn du da natürlich wieder einen Kleinkredit aufnehmen musst, ja. Aber das ist halt Apple, ja.
Und es gibt ja auch Leute, die arbeiten ohne Mauspad und kommen mit einem Mauspad nicht zurecht. Die arbeiten direkt auf dem Schreibtisch oder sonst was. Oder wollen ein Ledermauspad oder ein was weiß ich, da gibt es ja verschiedene.
Also ich bin ein großer Mauspad-Freund.
Ja.
Aber klar, es gibt natürlich 1000 verschiedene Mauspads, du hast ja einmal von Größe und Form, dann natürlich auch Materialien, wie du es schon angesprochen hast. Da gibt es dann diese gummierten, diese Synthetikfaser, Leder, Alu, wie ich es im Einsatz habe zum Beispiel,
ja,
mit einer schönen Oberfläche. Ja. Wie gesagt, ich bin mit meinem Alu-Mauspad hier sehr zufrieden, nutze ich schon seit Jahren. Tolles Teil. Dann auch, wie gesagt, Größe. Ja, es gibt ja auch welche, die da ist das Mauspad im Prinzip eine Schreibtischunterlage.
Ja, ja, klar. Mhm.
Du hast ja dann nicht nur die Maus, da steht ja alles drauf im Prinzip.
Tastatur, ja. Und hast du nicht gesehen, ja. Genau. Habe ich ja
natürlich noch mit RGB-Beleuchtung.
Okay.
Die normalen Gamer-Auswüchse, ja, hast du ja alles.
Es gibt ja heutzutage nichts mehr, was es nicht mit RGB gibt. Also.
Ja, nee, wenn du es drauf anlegst, kriegst du alles
mit. Ja, RGB. Meine ich ja. Es gibt ja alles.
Mit, alles.
Alles, ja.
Alles.
Das ist so.
Selbst du kannst ja auch deinen Gamerstuhl mit RGB-Beleuchtung bekommen, wenn du willst.
Ja. Ja.
Lautsprecher, also das ist ja alles gar kein Thema mehr.
Ja. Ich weiß gar nicht, wann das so anfing. Also.
Oh ja, das ist eine gute Frage. Also lang, lang ist her.
Ja. Also ich kann mich dran erinnern, wo ich noch parallel etwas leistungsstärkere Rechner hatte, also Windows-PCs, das gab ja durchaus noch eine Zeit, da habe ich das auch noch gehabt. Mein allererstes Gaming-Gehäuse, das habe ich aber nur gekauft, weil es mir vom Design so gut gefallen hat, das war die Nvidia Edition von Cooler Master. Das war die allererste Nvidia Edition, die es gab. Und die hatte schon grüne LEDs innen drin, aber die konnte man natürlich auch wahlweise ausschalten etc. Und das war so 2010, 2012. Habe ich das so wahrgenommen mit dieser Beleuchtungsgeschichte. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer den Trend ausgelöst hat oder es muss ja irgendwie mal passiert sein, dass das dann so Überhand genommen hat mit RGB-Beleuchtung.
Ja, vor allem, ich weiß halt nicht, warum der Trend immer noch so anhält.
Und es scheint ja immer noch schlimmer zu werden.
Ja, deswegen. Ja.
Keine Ahnung.
Ich bin ja darüber schon hinweg. Also ich mag sehr gerne halt beleuchtete Tastaturen, aber hauptsächlich halt, wenn du im Halbdunkel oder im Dunkel sitzt, dass du da die Tasten noch erkennen kannst. Klar ist es schön, wenn sie RGB hat, weil du dann halt auch vielleicht je nach Stimmung halt ein bisschen die Farben wechseln kannst. Aber gerade diese ganzen Funktionen mit Sternenhimmel oder durchscrollende Farben oder auch dieses Aufblitzen und so, da, boah, Freunde, nee.
Ja, aber auch generell das,
zu viel.
Die Kultur der Tastaturgeschichten oder was man alles mit Tastaturen heutzutage anstellt, da habe ich mich mal so ein bisschen reingedacht, hätte ich bald gesagt, und mich mir so ein bisschen umgeschaut. Das ist ja eine Subkultur ohne Ende. Also was da für Tastaturmoddings stattfinden, Tastaturen zusammengebastelt werden und da, das ist ja nochmal.
Du kannst natürlich auch im High-End-Tastaturbereich noch tunen.
Ja.
Tauschen, Caps, wie gesagt, Anschlag, damit arbeiten. Wenn du nicht gerade lineare Tasten hast oder so, dann kannst du natürlich da auch noch viel machen. Ja. Plus du hast natürlich die unterschiedlichen Switches noch.
Ja, ja.
Von diversen Herstellern mittlerweile unterschiedliche Switches halt mit Anschlagsverhalten, Lautstärke etc., weil das ist ja auch so ein Ding, eine Gamer-Tastatur soll ja auch klicken.
Ja.
Ist halt auch so wieder Geschmackssache. Also ich bin ein sehr großer Freund von allem, was Tastatur betrifft.
Hm.
Gerade wenn man mal so in diesem 60%-Bereich guckt.
Hm.
Oder vielleicht dann noch plus Cursor-Tasten oder so, ja, oder ein paar Sondertasten vielleicht noch. Aber gerade so diese kleinen Keyboards, da bin ich schon ein sehr großer Fan von, ja.
Ja, also ich teste ja auch ab und zu mal Tastaturen und probiere was aus und schaue mir was an. Das sind dann aber meistens so Standarddinger, so Logitech oder was auch immer. Aber ich komme immer wieder zum Apple Magic Keyboard zurück. Also lange halte ich das mit anderen Tastaturen nicht aus. Das ist halt so. Ja. Mag daran liegen, dass man so konditioniert ist oder dass, wenn ich irgendwo bei Kunden bin, dass auch zu 95% Keyboards von Apple dort sind und dass man halt das einfach am meisten im Einsatz hat oder dass man halt auf diese Tastaturen konditioniert ist. Keine Ahnung. Man ist halt auch, der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier, das ist halt so. Naja.
Ja, wobei ich natürlich jetzt auch gerade vor mir noch eine Apple-Tastatur stehen habe, weil gerade bei Podcast-Aufnahmen macht ja Klicken keinen Sinn. Ja.
Genau. Ja.
Aber ansonsten habe ich hier auch eine, obwohl so klicken tut die gar nicht, weil ich habe ja aktuell eine lineare Tastatur im Einsatz. Die ist gar nicht so laut, ja. Aber vor allem klickt sie halt auch nicht, ja, weil du hast ja lineare Tasten.
Ja.
Aber klar, die anderen Tastaturen, die sind schon relativ laut.
Ja, so ist das.
Ja, und dann sagt man auch die anderen Tastaturen, ja, ich habe hier mehr als nur zwei. Ja. Das sammelt halt sich so ein bisschen an mit den Jahren. Ja,
ja, mein Gott, jeder hat so seine Leidenschaft.
Ja, mein Gott. Alles unter 10 ist, glaube ich, noch vertretbar.
Meinst du, okay. Gut, dann.
Ja, darüber hinaus wird es, glaube ich, auch wieder problematisch.
Ja. Ja, man kann sich alles schönreden.
Ja,
gut.
Ja. Wobei ich habe mir schon jahrelang keine neue Tastatur mehr gekauft.
Ja, aber erstmal ist ja auch ein neuer Mac dran.
Ja, an dem muss ja auch eine Tastatur.
Ja, gut, da hast du ja dann die Auswahl. Die Kompatibilität genau, von nimmt meinen, ja nicht ab.
Genau, von meinen habe ich ja dann die Auswahl, ja.
So ist es.
Ich habe, apropos, ich habe von wie heißt denn die Firma, die amerikanische Firma? WASD, warst.
Genau, WASD.
Ist eine, natürlich auch eine schöne Tastatur. Die kannst du per Switch auf Mac einstellen.
Mhm.
Das ist auch was Nettes, ja.
WASD, das sind ja so die Pioniere in diesem Keyboard-Bereich und die haben ja quasi sehr früh angefangen,
sehr lange, ja.
Mhm. Mal was anderes zu machen, genau. Ja. Gut.
So, dann aber steigen wir doch mal in die Sendung ein.
Steigen wir in die Sendung ein und lass uns nochmal unsere Hörer darauf hinweisen, dass wir heute wieder einen Sponsor an Bord haben und das ist ein weiteres Mal die Firma Jewett und mehr zu der Firma Jewett im Laufe der heutigen Sendung.
Genau, noch ein kleiner Hinweis von mir. Man hat es eben wahrscheinlich schon gehört, ich bin noch ein bisschen am Schnaufen und am Räuspern. Ich bin meine Erkältung immer noch nicht los, beziehungsweise Grippe, ja, immer noch nicht ganz los und habe damit den, ich würde mal sagen, hoffentlich mit dem Ende jetzt zu tun. Aber nur mal so.
Okay, falls du es nicht früh genug schaffst, die Mute-Taste zu
erreichen. Ich brauche eine Hardware-Mute-Taste.
Ja, gibt es ja.
Da wären wir über Hardware. Wir hatten kurz vor der Aufnahme ja auch schon gesprochen.
Ja.
Technik, wo ich gesagt habe, das kann man auch per Software lösen. Aber das ist halt auch wieder sowas, da wäre ein Hardware-Button auch besser.
Ja, da gibt es ja die tollsten Schalter. Ja. Zum Beispiel von Elgato gibt es ja einen Fußschalter.
Ich wollte gerade sagen, so ein Fußschalter wäre auch nicht verkehrt. Ja.
Genau, damit kann man das dann alles zurecht schalten und machen und tun. Aber gut.
Ja, wir haben ja vor der Aufnahme kurz gesprochen, was wir so gerne noch an Technik hätten.
Mhm.
Wir müssten Elgato nochmal anschreiben.
Ja, das ist.
Einmal die komplette Podcaster-Ausstattung, bitte.
Es könnte, obwohl Elgato hat für Podcaster ja doch einige Dinge, die man verwenden kann, aber sie orientieren sich ja doch eher in dem Bereich der Streaming und
ja, das ist aber kompatibel. Ja. Da gibt es eine große Schnittmenge.
Ja, da kann man viel machen, das ist korrekt. Ja, das ist richtig. Man kann ja auch Produkte miteinander kombinieren. Es muss ja nicht alles von Elgato sein. Das ist ja das Schöne. Ja. Man könnte ja auch Rode ins Boot holen oder so. Mal schauen. Ja, gut. Dann lass uns doch mal versuchen, in die Sendung einzusteigen. Und da hat uns die Firma Apple mal wieder überrascht. Am Anfang der Woche gab es ja eigentlich Hinweise aus allen Ecken und Kanten oder aus allen Löchern kam die Gerüchteküche hoch und haben gesagt, ja, es gibt neue iPads. Da habe ich nur gedacht, okay, dann haben wir wenigstens was wir in die nächste Sendung mit reinnehmen können.
Gab es nicht auch einen, der gesagt hat, morgen erscheint das neue iPad Mini?
Ja,
da gab es doch auch was. Also nicht morgen im Bezug am auf 17. heute Aufnahmen. Genau.
Ja. Der 17. sollte ja der Tag sein, wo der Tag der iPads sozusagen. Es sollte ja quasi alles upgedatet werden. iPad Mini, das iPad der 10. Generation sollte ein Update bekommen. Und das iPad Air. Das war ja so die Gerüchtesituation. Und was hat sich getan in dem Bereich? Gar nichts hat sich getan. Wir haben einen Pencil bekommen und dieser Pencil hat nach meiner Meinung mehr Fragen hinterlassen, als er uns Antworten gegeben hat, weil dieser Stift ist für mich ein Produkt, was ich ganz schlecht einordnen kann. Ich kann es zwar technisch einordnen, ich weiß, was es kann und was es nicht kann, aber ich weiß nicht, was Apple uns damit sagen will. Weil es ist kein High-End-Stift, es ist kein Stift, der den Apple Pencil der ersten Generation ersetzt, weil die sind featuretechnisch total unterschiedlich. Bedeutet, der Apple Pencil mit USB-C, so nennt er sich, das ist die offizielle Bezeichnung, der hat so ein paar Funktionen, die zum Beispiel der Apple Pencil der ersten Generation hat. Und wie gesagt, er jetzt nicht hat, zum Beispiel die Drucksensitivität oder die Druckerkennung. Das haben beide Stifte, also das hat der Apple Pencil 2 und das hat der Apple Pencil mit Lightning. Die haben die Druckerkennung, aber der neue hat es nicht. Also das sind so Dinge, das Ding ist total schwer einzuordnen und selbst Apple musste in der Pressemitteilung eine Tabelle anlegen, wo sie dann die ganzen Funktionen der jeweiligen Stifte aufzeigen und den Kunden quasi erklären, welcher Stift jetzt was kann. Ich hätte das Ganze ja verstanden, wenn die Stifte, zumindest der Apple Pencil der ersten Generation und jetzt der Apple Pencil mit USB-C, wenn die beiden Stifte funktionsgleich wären, dann könnte man ja sagen, okay, wenn dann irgendwann mal das iPad der 9. Generation mit Lightning rausfällt, dann hat man gleich einen Ersatzstift quasi mit USB-C und Drucksensitivität. Aber er kann ja im Endeffekt gar nicht den Apple Pencil der ersten Generation ersetzen, weil dem Stift fehlt ja die Drucksensitivität. Also es ist total ein totales Durcheinander und ich verstehe halt nicht, warum sie diese eine Funktion halt nicht reingenommen haben. Auch wenn das Ding in Anführungsstrichen nur 95 Euro kosten soll, fehlt ihnen trotzdem so einiges. Ganz, ganz komisch, ganz merkwürdig.
Ja, aber das alles macht die Sache nicht besser oder übersichtlicher. Und ich sage ja schon seit längerem, dass die iPad-Familie generell irgendwo so ein kleines Problem hat mit allem, was wir da aktuell haben. Und dass man da ein bisschen aufräumen müsste. Und da gehört dann der Pencil jetzt mittlerweile auch dazu. Leider, ja, aber
ja.
Vielleicht tut sich ja die nächsten Wochen wirklich noch was, ja.
Naja, aber auch wenn jetzt neue iPads rauskommen, fehlt dem Pencil eine Funktion, die Drucksensitivität. Und ich könnte mir höchstens vorstellen, dass eventuell, neue iPads rauskommen und dass irgendwann auch ein Apple Pencil der 3. Generation rauskommt, also so ein High-End-Pencil. Da war ja auch die Rede von mit austauschbaren Magnetspitzen und hast du nicht gesehen. Und dass der Zweier dann quasi runterrutscht, dass der immer noch existiert und dass der Zweier dann quasi der Stift im mittleren Bereich wird und dass die neuen iPads, die dann rauskommen, auch das iPad der 10. Generation und das iPad Air der 6. Generation dann, dass die dann Apple Pencil 2 kompatibel werden. Und dass der Pencil, den wir jetzt mit USB-C gesehen haben, dass das dann der absolute Einstiegspencil wird, quasi, was ja lange Zeit der Logitech Crayon war, das hat ja Apple dann immer so den im Education-Bereich angeboten und darauf hat ja Apple dann immer verwiesen. Und da in dem Bereich ist ja nach meiner Meinung jetzt dieser neue USB-C-Pencil zu Hause vom Funktionsumfang. Mhm. Und dass man dann quasi trotzdem wieder drei Pencils hat, wenn der Lightning rausfällt und der jetzige Pencil der 2. Generation rutscht dann quasi nach unten und rutscht dann quasi auch von der Kompatibilität nach unten auf die Geräte. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Weg ist, den Apple gehen will. Möglich. Aber dazu fehlen uns natürlich erstmal die neuen iPads, die dann auch eine Kompatibilität mit dem Apple Pencil 2 haben, weil die Irgendwas muss sich Apple damit oder muss sich da Apple gedacht haben, den so rauszubringen, wie er jetzt
ja,
quasi.
Ja, deswegen, man könnte davon ausgehen, dass mit den nächsten iPad-Updates sich da vielleicht noch was tut, ja.
Ja.
Ja. Aber apropos iPad-Update, ein Update gab es ja noch für das iPad 10. Und zwar für den chinesischen Markt. Da kommt jetzt eine Version mit eSIM-Support. Wobei, was ich gelesen hatte in den Artikeln war, dass es aktuell nur einen Anbieter in China, einen Netzbetreiber gibt in China, der eSIM anbietet. Aber klar, ich wüsste gerne mal, warum jetzt eSIM in China, aber mein Gott, kann man machen.
Ja, okay. Aber
ich weiß nicht, ob da so die Nachfrage so hoch ist. Ja,
irgendwas muss sich Apple dabei gedacht haben. Genauso wie sie sich irgendwas bei dem Apple Pencil gedacht haben, den sie jetzt rausgebracht haben. Aber du hast es eben richtig gesagt. Es passt quasi zum iPad Line-up. Es ist total durcheinander, total konfus und der Stift schafft jetzt nicht unbedingt Klarheit. Und ich meine, wo ich diese Tabelle gesehen habe, habe ich nur darüber nachgedacht, was eigentlich so der ursprüngliche Spirit von Apple ist und nach meiner Meinung auch in vielen Bereichen noch aktuell ist, einfach eine Klarheit und eine Einfachheit und den Kunden nicht zu viele Optionen zu bieten oder wenn man den Kunden Optionen bietet, auch innerhalb dieser Optionen eine Klarheit zu zeigen. Und das ist jetzt mit dem Pencil nicht gegeben. Da muss man sich schon mit auseinandersetzen, was will man damit machen? Was bedeutet überhaupt Drucksensitivität etc.? Und ja, wie gesagt, für ganz viele wird das sicherlich ein Pencil sein, der ausreicht, wenn du jetzt nur mitschreiben willst und vielleicht nur Skizzen machen willst und jetzt nicht ins Zeichnen hineingehen willst, wo quasi auch die Drucksensitivität eine Rolle spielt, dann mag dieser Pencil okay sein. Aber sobald du ein wenig mehr machen willst mit dem Ding, wird es schon schwierig. Ist meine Meinung. Na gut, immerhin hat das Ding USB-C, das ist ja jetzt auch wichtig. Man kann ihn aber auch magnetisch an die iPads befestigen, das immerhin. Man kann ihn zwar nicht magnetisch aufladen, das übernimmt dann, wie gesagt, der USB-C-Port. Und die Pairing-Funktion muss man auch noch mit USB-C auslösen, ganz klar. Und nicht nur die Drucksensitivität fehlt, sondern auch die Double-Tap-Funktion, die fehlt auch. Die gibt es nur exklusiv im Pencil der zweiten Generation. Naja, okay. Schauen wir mal. Ob dieses Jahr noch neue iPads kommen, das bezweifle ich. Also ich denke mal, die Vorstellungssaison ist rum, weil fürs Weihnachtsgeschäft wird es extrem knapp. Also da müssten sie sich echt noch beeilen, wenn da neue iPads kommen sollten. Ja. Dafür gab es wieder Gerüchte, mal wieder Gerüchte rund um das Thema faltbare iPads. Ja, eines unserer Lieblingsthemen, also jedenfalls dein Thema ist es auf jeden Fall, weil du bist ja ein großer Fan von dem Thema faltbare iPads und das ist ja so dein Leib- und Magenthema, hast du ja immer ja kundgetan sozusagen. Jedenfalls hat DigiTimes berichtet und sie haben nochmal ihren Artikel bekräftigt, den sie schon am 26. Juli rausgebracht haben, den haben sie jetzt nochmal bekräftigt und haben nochmal ein paar neue Informationen dort reingestellt oder sie haben den Artikel mehr oder weniger erweitert, dass Apple intensiv daran arbeitet, ein faltbares iPad auf den Markt zu bringen. Sie haben jetzt auch einen Zeitpunkt genannt, das soll jetzt Ende 2024 oder 2025 geschehen. Und das große Problem, wo Apple wohl dran scheitert, das ist das Ganze mit dem Knick. Also sie wollen diesen Knickeffekt abmildern und dem Kunden halt nicht mehr so, dass er nicht mehr in erster Linie merkt, dass da jetzt der Knick ist, dass man in der Screenfläche beim Rüberswipen oder beim Bedienen von dem Gerät nicht mehr so stark merkt, dass da das Gerät geknickt wird. Und das ist wohl der große Knackpunkt, wo Apple sich sehr mit schwer tut.
Hoffentlich kein Knackpunkt.
Ja. Hoffentlich kein Knackpunkt, wo sich Apple sehr mit schwer tut, nach ihren Qualitätsansprüchen und nach ihren Maßstäben ein anständiges, faltbares oder knickbares Display rauszugeben. Sie arbeiten derzeit mit zwei Firmen zusammen, oder besser gesagt, das tun sie schon seit 4 Jahren, das geht zumindest aus dem Bericht heraus, einmal mit LG und einmal mit Samsung. Wie gesagt, mit den beiden Partnern arbeiten sie zusammen, um ein optimales, knickbares, faltbares Display rauszubringen. Naja gut, Samsung hat natürlich eine wahnsinnig gute und langjährige Erfahrung mit faltbaren Displays. Da haben sie natürlich den richtigen Partner an der Seite. Aber es scheint Apple immer noch nicht zu reichen, das, was Samsung derzeit anbietet oder was die derzeit umsetzen können. Und die haben da wohl einen sehr hohen Anspruch an ein faltbares Display, was ich auch verstehen kann. Absolut.
Ja, vor allem muss man ja auch mal gucken, ich als Apple-Nutzer habe natürlich auch einen hohen Anspruch an Apple.
Ja.
Gerade auch für das Geld, ja. Also da muss ich wirklich schon mit das Beste an Display-Technik bekommen können. Oder bekommen, ja, was wirklich geht, ja. Und das muss besser sein auch und sich vor allem auch besser anfühlen, ja, als das, was halt der Wettbewerb auf dem Markt hat. Ich denke, die sind da zusammen mit den Displayherstellern auf jeden Fall dabei, das entsprechend halt weiter zu verbessern. Die Frage ist halt, Wird es Apple-exklusiv irgendwas sein? Wenn halt was kommt? Wie lange wird es Apple-exklusiv sein? Wird es Samsung sein? Ja, wird es LG sein? Welche Displays werden da zum Schluss halt verbaut? Ist es eine Technik, die Apple mitentwickelt hat und dann auch zum Beispiel sagen kann, wir lassen das produzieren bei Samsung und LG zum Beispiel, dass wir zwei Lieferanten haben, die mit derselben Displaytechnik arbeiten und uns dann halt beliefern, ja, und wir dann entsprechend auf die Stückzahlen dann auch zugreifen können, beziehungsweise da halt auch ein bisschen halt diese diversifizieren können, was die Lieferanten betrifft. Oder wird es darauf hinauslaufen, dass es halt wirklich irgendwo Samsung-Technik ist, ja, und dann halt nur Samsung die Displays entsprechend für Apple dann produzieren kann. Mhm. Da kann man mal auf jeden Fall gespannt sein, aber ich denke schon, dass der Anspruch von Apple sehr hoch ist.
Ja.
Wie gesagt, muss er auch sein, weil wir natürlich als Kunde da auch den Anspruch halt haben, dass, wie gesagt, von Apple muss halt einfach was Richtiges kommen. Ja,
ja, und ich gehe auch mal davon aus, dass diese Geräte sich preislich, also wenn es iPads werden sollen, im iPad Pro-Bereich bewegen werden. Also das sind so
die werden nicht günstig, das definitiv,
genau. Ja. Mhm. Und das wird entweder im gleichen Preisbereich sein oder sogar noch oberhalb der iPad Pro-Modelle.
Also ich denke, es würde Sinn machen, wenn es ein iPad Pro auch von der Bezeichnung her wäre.
Genau.
Es ist definitiv Pro-Technik, die du auch zu einem Pro-Preis auf den Markt bringen musst.
Klar.
Müssen ist immer so eine Sache, aber wie gesagt, es wird definitiv nicht günstig werden. Ja. Das wird kein iPad 10-Preis werden.
Nein.
Definitiv nicht. Nein. Ja. Von daher gehe ich mal davon aus, es wäre auf jeden Fall ein Teil der Pro-Familie. Zumindest mal die ersten Geräte.
Mhm.
Und damit dann preislich auf jeden Fall auch am oberen Ende, ja, der Pro-Familie. Wenn nicht so, ja, wahrscheinlich sogar als Einstiegspreis mit das teuerste wahrscheinlich dann. Auch weil du einfach die Technik dann entsprechend auch bezahlen musst. Ja, und Apple auch weiß, dass sie den Preis dann auch aufrufen können. Ja.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass das Gerät vom Feature-Set her gleich ist mit einem iPad Pro, also SoC, Arbeitsspeicher etc. pp. Und dass man dann quasi als Aufpreis mehr oder weniger dann für die Falttechnik dann, was weiß ich, 500, 800 Dollar mehr bezahlt, wenn man das gleiche Gerät quasi faltbar haben möchte. Das ist so meine Idee, die ich dazu habe.
Genau. Und da bin ich auch mal gespannt, auf welche Displaygröße sie sich später mal einschießen.
Genau.
Weil sollte Apple hingehen und, weil es waren ja auch immer die Gerüchte von einem noch größeren iPad.
14 Zoll war ja in der Diskussion.
Weil wenn man jetzt mal guckt, im zusammengefalteten Zustand, ja, ist es relativ kompakt, du klappst es auf und es wäre noch mal größer als das große iPad Pro zum Beispiel, dann liegst du preislich definitiv um einiges drüber.
Ja, klar.
Und es wäre natürlich eine schöne Lösung, wie gesagt, das Gerät zumindest mal für den Transport relativ kompakt zu halten.
Ja, auf jeden Fall.
Klar ist es dicker zusammengeklappt, aber trotzdem hast du zumindest mal von der Fläche her oder vom Volumen her ein kompakteres Gerät. Ja. Plus nochmal, was ich ja auch immer sage, Displayschutz, ja, mit integriert etc.
Ja.
Die Vorteile, die Technik einfach bringt, vorausgesetzt, sie kriegen es halt vom Klappmechanismus einmal, was halt die Optik bzw. das Display betrifft, im aufgeklappten Zustand, dass du halt den Knick einfach nicht siehst während im Betrieb.
Ja.
Wie gesagt, es ist ja auch ein iPad, du benutzt ja den Finger, ja, auf dem Display, dass es relativ unfühlbar ist, um es mal so auszudrücken, ja, dass es halt da nicht auffällt. Plus die Langlebigkeit. Ja, das muss einfach gegeben sein, ja.
Ja, klar, wie oft kann man es knicken, ohne dass es kaputt geht? Mhm. Das ist ja das Problem, mehr oder weniger.
Genau, vor allem, wie widerstandsfähig ist es halt wirklich dem Transport ohne Hülle zum Beispiel in deiner Tasche? Ja, da kann ja irgendwo nicht nur ein Staubkorn, ja, sondern Da hast du vielleicht noch irgendwie die Krümel von deinem Butterbrot drin rumfallen. Okay. Da haben wir ja schon vieles gehört, ganz am Anfang, ja, der Technik mit den faltbaren Displays, wo es da zu Problemen kam und Displays relativ empfindlich waren und dann halt auch kaputt gegangen sind entsprechend. Wie gesagt, ein Schlüsselbund könnte in der Tasche sein, ja, das sind alles so Sachen, ja.
Ja, die, aber
gut funktioniert halt einfach.
Ich sag mal, wer in seiner Techniktasche Butterbrotkrümel drin hat, der hat noch ganz andere Probleme, sage ich mal so. Also das könnte mir jetzt nicht passieren.
Ja, das, ja, sag das nicht, ja.
Naja, also auch wenn ich jetzt eine Arbeitstasche habe etc., dann habe ich ja ein Technikdepartment innerhalb der Tasche und ein Essensdepartment. Da packe ich ja nicht alles in die gleichen Fächer von der Tasche hinein. Also ein bisschen Organisation sollte man schon haben. Ist meine Meinung.
Mhm.
Also, okay. Genau wie wenn ich jetzt ein Telefon in meiner Hosentasche habe, dann stecke ich jetzt nicht in die gleiche Hosentasche einen Schlüssel. Also das entzieht sich auch. Also dann ist dann exklusiv nur das Telefon und auf der anderen Seite ist der Schlüssel oder sonst was. Also ja, kann ich auch nicht verstehen.
Niemals nie.
Ist mir noch nie passiert. Okay. Egal. So, aber es gibt weitere Gerüchte, zwar jetzt nicht zum faltbaren iPad, sondern zu einer weiteren Displaygröße. Da haben wir ja schon in der letzten Woche drüber gesprochen, dass es Gerüchte gibt zu einem weiteren iPad Air, und zwar ein iPad Air mit 12,9 Zoll Display. Und da gibt es jetzt neue Erkenntnisse, dass ein 12,9 Zoll LCD-Display gerade Apples Lieferkette durchläuft. Und man geht davon aus, dass dieses 12,9 Zoll LCD-Display für das iPad Air, wie gesagt, mit 12,9 Zoll ist. Weil woanders wird es keinen Sinn ergeben, so eine Displaygröße einzusetzen, weil es halt auch kein Mini-LED-Display ist, wie es bei den Pro-Geräten der Fall ist, sondern wirklich nur ein LCD-Display ist. Und das passt halt wunderbar zu so einem iPad Air mit 12,9 Zoll. Ja, das macht das Portfolio nicht übersichtlicher, wenn jetzt noch zusätzlich eine Größe hineinkommt.
Mhm.
Obwohl, es ist ja dann nur eine weitere Displaygröße, das kann man ja schnell begreifen. Ne? iPad Air mit 11 Zoll und iPad Air mit 12,9 Zoll, das kann man ja relativ schnell erfassen, was das soll oder was es nicht soll, mehr oder weniger. Und die Frage ist, wo platzieren Sie das Ding preislich? Es muss natürlich irgendwo auch noch attraktiv sein, dass es weit genug weg ist vom iPad Pro Modell. Ist meine Meinung.
Ja. Ja, ist halt immer die Frage, gerade im Vergleich zum kleinen iPad Pro, wo würde sich halt die 12,9 Zoll dann irgendwo noch preislich bewegen, ja?
Naja, gut. Wer sich dann, naja, wer wirklich ein 12,9 Zoll haben will, der wird sich dann wahrscheinlich nicht für ein kleines iPad Pro mit 11 Zoll entscheiden. Der kauft das ja dann wirklich wegen der Displaygröße.
Ja, die Frage ist halt nur, wenn die preislich zu sehr aneinander sind, ist halt die Frage, inwieweit willst du den Kompromiss dann eingehen mit besserer technischer Ausstattung, aber kleinerem Display?
Das ist die Frage, ja.
Das ist halt immer so die Krux an der Sache. Klar, du hast unterschiedliche Displaygrößen, aber dann, wie gesagt, der Rest im Pro, ja, das hat ja einen Grund, warum es Pro heißt, ja.
Auf jeden Fall. So ist das. Und wo wir gerade bei Pro sind, es gibt neue Informationen zur Apple Vision Pro, mehr oder weniger. Und da gab es ja in der letzten Zeit Gerüchte, wie das Massenmarktmodell aussehen soll. Also das Gerät, was dann wahrscheinlich nicht die Bezeichnung Pro im Namen tragen wird. Das Ding wird dann wahrscheinlich nur Apple Vision heißen oder meinetwegen Apple Vision Lite, aber okay, ich glaube Lite wird es nicht heißen. Vielleicht Apple Vision SE, das würde wahrscheinlich eher in die Bezeichnungstopologie von Apple passen. Mhm. Wie auch immer das Ding heißen wird, das ist ja eigentlich zweitrangig. Zumindest gab es da Aussagen, wie sich die Geräte dann unterscheiden sollen und wo Apple Geld sparen will. Und das soll einmal Der erste Punkt soll einmal sein, dass diese Eyesight-Technologie wegfallen soll, also dass man quasi im Display vorne sieht, die Augen des Nutzers, dass man die dann sehen kann. Das ist ja bei der Pro der Fall. Und das soll dann bei dem Massenmarktmodell quasi dann nicht mehr der Fall sein. Also quasi das Eyesight, diese Eyesight-Geschichte soll komplett rausfallen. Da kann man natürlich eine Menge Geld mitsparen. Davon ist auszugehen, dass das ein großer Anteil ist an Komponentenpreise, die quasi in der Pro stecken. Und man will auch die Kamerageschichte etwas runterdampfen. Es sollen wohl weniger Kameras reinkommen. Und man will wohl am M-Chip sparen. Da soll dann wohl nur ein Chip rein aus der iPhone-Serie. Ja, das ist wohl. Und was ich jetzt da drunter notiert habe, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das hört jedenfalls nicht dazu. Aber egal. Also wie gesagt, es soll nur ein Chip rein aus der A-Serie. A17 Pro oder was dann gerade aktuell ist, etc., wie auch immer. Die Frage ist natürlich nur, ob man denn wirklich so viel Geld sparen kann, wenn man jetzt auf einen kleineren SoC geht, weil ich denke, so groß unterscheiden die sich preislich in der Herstellung nicht, ob ich jetzt ein A17 Pro produziere oder ein M1, das ist letztendlich.
Ja, es ist halt die Frage, welcher iPhone-Chip? Ist es wirklich der Latest and Greatest oder ist es noch einer vorher?
Ja? Das ist die Frage und das ist auch die Frage, wann das Ding rauskommt. Ne? Also das wird ja noch ein bisschen dauern. Ich meine, wir haben ja noch nicht mal die Vision Pro am Markt und man redet schon vom Massenmarktmodell. Also,
ja, mein Gott, heute waren auch wieder so viele Gerüchte unterwegs zum nächsten iPhone. Ja, und da sind wir auch noch 11 Monate von weg. Also
ja.
Manchmal muss man sich echt fragen, ja, mit den ganzen Gerüchten. Nee, aber Eyesight ist eh so ein Ding, ja, da haben ja auch schon viele gesagt, die das ja auch schon gesehen haben, ziemlich creepy, ja, ich denke, das ist definitiv eine Funktion, auf die man verzichten kann. Und wie gesagt, Chip ist halt immer die Frage, wie viel Leistung verlierst du? Welcher Leistung rechnet halt ein Entwickler, beziehungsweise der jetzt gerade für die Pro entwickelt, ja, wie groß wird halt, wenn wirklich eine Nicht-Pro-Version kommen sollte mit einem etwas schwächeren Chip drin, wie groß ist der Unterschied nachher wirklich, ja, und welchen großen Unterschied macht es halt für die Anwendungen aus? Gerade wenn die erste Generation, wie gesagt, eigentlich so das Top-Modell ist, ja, gegen das wird eigentlich entwickelt, wie werden diese Apps dann halt später auf der etwas kleineren, in Anführungszeichen, Apple Vision dann laufen? Das ist halt so ein Ding, wo ich dann vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen als Entwickler hätte.
Ja.
Aber das muss man halt auch abwarten. Die Frage ist halt immer, wie gesagt, welcher iPhone-Chip wird es denn sein? Wenn es der aktuellste ist, werden die sich wahrscheinlich von der Leistung her nicht so viel tun, weil gerade momentan, ja, der M-Chip ist ja auch nicht der aktuellste. Ja, da bist du ja auch noch bei den 2ern unterwegs. Die Frage ist ja auch, welcher M-Chip wäre dann nachher sowieso in der Serie drin? Wenn man mal davon ausgehen, dass es vielleicht nicht der 3er wäre, sondern der 2er, sind wahrscheinlich der aktuellste iPhone, ja, und der M noch nicht mal so weit auseinander. Aber ich denke nicht, dass es der aktuellste iPhone wäre.
Das ist die Frage. Und
würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil 3 Nanometer, ja, du hast das Problem mit der Produktionskapazität,
ja,
bei TSMC plus, ja, der ist relativ teuer. Die Frage ist halt, wird bis zu dem Zeitpunkt, wo dann diese Nicht-Pro-Version kommen soll, der Preis so weit gefallen sein, dass es dann halt wieder interessant ist, ja. Vor allem ist es dann auch ein eingefahrener Prozess, ja, also könnte dann sein, dass es auch wieder 3 Nanometer ist, ja. Das ist ja noch ein bisschen hin, ja, es muss ja erstmal die Pro kommen und dann rechnen wir ja frühestens im Jahr drauf, ja, mit einer Nicht-Pro-Version. Ja, ist halt, bei so weit in die Zukunft ist halt immer schwierig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, und 3 Nanometer, das ist im Moment natürlich ein Argument und im Moment sind da die Outputs bei der Produktion jetzt ja nicht so hoch, sage ich jetzt mal, oder auch die der Ausschuss ist noch relativ hoch im Moment. Und wenn das Ding 2025, 2026 kommt, wann auch immer, dann wird es da natürlich auch anders aussehen. Dann ist der 3-Nanometer-Prozess natürlich auch etwas besser eingelaufen und ist als eine Routineproduktion, ne, sage ich jetzt mal. Und im Moment ist 3-Nanometer noch sehr, sehr exotisch in Anführungsstrichen.
Sehr frisch, ja, das ist neu.
Aber wenn dieses Massenmarktmodell rauskommt, dann ist es mehr oder weniger Standard. TSMC ist ja gerade dabei, den 1-Nanometer-Prozess zu testen und einige Prototypen zu produzieren, habe ich heute gelesen. Irgendwann ist dann Schluss. Irgendwann ist die Grenze erreicht, wo das in dem Bereich nicht mehr weitergeht. Da müssen sich was anderes einfallen lassen. Na gut. Es bleibt spannend. Gut, und ich würde sagen, wir sind so ungefähr in der Mitte der Sendung angelangt und wir können über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist zum dritten Mal die Firma Juit. Und ich glaube, mittlerweile haben es hoffentlich alle Hörer so mitbekommen, was Juit macht und was sie auszeichnet gegenüber ihren Marktbegleitern. Aber wir wiederholen das natürlich gerne nochmal, weil ich stehe absolut hinter der Marke und in der Zwischenzeit habe ich natürlich auch weitere Produkte ausprobiert aus dem Hause Juit oder weitere Gerichte ausprobiert. Sie haben ja eine wahnsinnig große Auswahl und es werden ja, wie gesagt, immer mehr Gerichte und sie erweitern ja ständig ihre Produktvielfalt. Und da werde ich ja nicht müde, mich konsequent durch das ganze Portfolio durchzuprobieren. Es sind ja weit über 50 Gerichte, die es dort gibt. Und ich habe da noch kein Gericht gefunden, was mir so gar nicht geschmeckt hat. Also es gibt natürlich Gerichte, die schmecken einen wahnsinnig gut und es gibt natürlich Gerichte, die schmecken einen nicht so gut. Das liegt natürlich daran, dass es eine reine Geschmackssache ist. Es liegt dann auch an den Zutaten, ganz klar. Und man hat dann in der Zeit auch so seine Produktlieblinge rausgefunden, die man halt immer wieder bestellt und die man halt auch gerne zu sich nimmt. Und ich habe in der Vergangenheit so ein bisschen drüber nachgedacht, mit was kann man das eigentlich vergleichen? Weil man kann es absolut nicht mit diesen Supermarkt-Fertiggerichten vergleichen, die es da so gibt. Das wäre echt fatal, da jetzt irgendwelche Vergleiche anzustellen, weil Juit hat nach meiner Meinung da eine ganz andere Produktkategorie etabliert oder ist dabei, das zu etablieren, weil das ein ganz anderes Level ist von Geschmack und auch von Qualität. Bedeutet das ja, dass die Gerichte entwickelt worden von Ernährungsexperten, dass die Gerichte von echten Köchen zubereitet werden. Das ist eine Art, ich sag mal so manufakturartig hergestellt wird, in Anführungsstrichen, zwar in einer großen Dimension, aber dass die Produkte nicht von Maschinen gekocht werden, sondern von echten Köchen. Und das zeichnet Juit aus. Und das merkt man auch, dass die Produkte so immer so sich so ein bisschen unterscheiden oder dass die Gerichte sich immer so ein wenig unterscheiden, dass jetzt mal der Rosenkohl ein bisschen größer oder der Brokkoli ein bisschen größer geschnitten ist oder ein bisschen kleiner. Das ist dann quasi auch das Authentische, was dahinter steht. Und da merkt man halt, dass es manufakturartig zubereitet wird. Und ich habe mal drüber nachgedacht, mit was könnte man eigentlich das ansatzweise vergleichen, das Ganze. Und da habe ich mir überlegt, in der Corona-Zeit, da haben ja so einige Köche, wie sie alle heißen, von Alexander Herrmann bis Tim Mälzer, haben ja so Fertiggerichte rausgebracht, die man sich dann auch bestellen konnte. Einige haben dann, wie gesagt, komplette Gerichte auf den Markt gebracht und einige haben auch Kochboxen auf den Markt gebracht. Und ich würde sagen, wenn man diese Produkte mit dieser Art von Fertiggerichte vergleicht, die es zu dieser Corona-Zeit gab oder die Köche halt rausgebracht haben, dann hat man so einen Vergleichspunkt oder dann hat man das auf Augenhöhe. Also das ist so mein Vergleichswert, den ich jetzt habe, weil in der Corona-Zeit habe ich dann auch ab und zu mal mir so eine Fertiggerichte-Box von den jeweiligen Köchen bestellt und jetzt ist mir in den letzten Tagen halt wieder eingefallen, dass das nach meiner Meinung so der richtige Vergleichspunkt ist, wo man Juit mit auf eine Treppe stellen kann. Das wird dem Produkt oder den ganzen Gerichten doch sehr gerecht. Ja, Weiterhin bleibt dazu sagen, dass die Produkte schockgefrostet werden. Sofort, wenn sie gekocht sind, werden sie auf 24 Grad schockgefrostet. Das garantiert, dass die Gerichte ihre Vitamine behalten und natürlich auch den Geschmack. Und somit bilden sich auch keine Eiskristalle. Man hat die optimale Qualität nach dem Aufwärmen. Die Lieferung kann man terminieren, das ist das Schöne. Bedeutet, wenn man jetzt unter der Woche nicht zu Hause ist, kann man sich die Lieferung auch auf Samstag legen. Das ist für den einen oder anderen wohl, denke ich, eine sehr, sehr praktische Option. Nach wie vor gefällt mir die Filterfunktion auf der Webseite beim Bestellprozess immer noch am besten. Das bedeutet, dass man eine Auswahl treffen kann, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen nicht mag oder auf verschiedene Zutaten verzichten will oder verzichten muss. Oder wenn man auch eine Lebensmittelunverträglichkeit hat, zum Beispiel wenn man jetzt Gluten nicht verträgt oder wenn man jetzt laktoseintolerant ist, dann kann man das anklicken und dann bekommt man automatisch eben über diese Filterfunktion alle Gerichte angezeigt, die jetzt zum Beispiel nicht Gluten enthalten. Oder man kann auch sich anzeigen lassen, alle Gerichte, die unter 500 Kalorien sind. Das kann man zum Beispiel auch machen. Also man hat eine sehr, sehr komplexe Filterfunktion, die es einen erleichtert, sich besser in der Gerichteauswahl oder in dem großen Gerichteportfolio zurechtzufinden. Weil es werden ja immer mehr Gerichte und somit ist diese ausgeklügelte Filterfunktion, denke ich, schon sehr, sehr wichtig. Ja, das so zu den Hauptmerkmalen und zu den Hauptfeatures von Jewett. Und ich habe mir natürlich mal wieder exemplarisch ein Lieblingsgericht herausgesucht, was ich heute so ein wenig vorstellen möchte. Und das ist nicht nur eigentlich, sondern es ist ein Klassiker, den Jewett neu interpretiert hat und in eine moderne Küchensprache gebracht hat oder in eine moderne kulinarische Sprache gebracht hat. Und das ist nämlich ein Rindergulasch mit gegrillter Paprika. Und das ist jetzt genau der Kick in dem Gericht, finde ich. Diese gegrillte Paprika, die hebt doch dieses traditionelle Gericht noch so ein bisschen nach vorne und gibt dem Ganzen noch so ein wenig Drive, sage ich jetzt mal, und gerade diese gegrillte Note oder dass der Paprika gegrillt ist, das ist nochmal so eine ganz andere Geschmackswelt, weil so ein bisschen der Paprika so eine leichte rauchige Note hat, also eben dass er angegrillt worden ist, und das gibt dem Ganzen noch ein wenig mehr Kick. Als Beilage gibt es Spätzle, und genauso wie ich finde, dass sie diese ganze Kartoffelstampfgeschichte auf ein anderes Level gehoben haben, haben sie auch das mit den Spätzle ganz gut in den Griff bekommen, weil die schmecken wirklich, ich sag mal, zu 99% wie handgeschabte Spätzle. Also es ist jetzt nochmal so eine ganz andere Qualität, wie jetzt, wenn man jetzt so Spätzle aus dem Beutel macht. Also die kommen schon sehr an das Hausgemachte dran. Die haben mich sehr überrascht, und die ganze Geschichte ist dann auch so ein bisschen mit Kräuter versehen. Also das nennen sie gekräuterte Spätzle, und das passt alles ganz, ganz hervorragend zusammen in dieser Gesamtkomposition. Mir hätte schon gereicht, wenn sie eine sehr große Portion Spätzle mit diesen Kräutern gemacht hätten. Ich hätte gar nicht das Gulasch gebraucht. Das hat mir schon sehr, sehr gut geschmeckt, was Spätzle technisch Jewett auf den Weg gebracht hat. Ich habe es noch ein bisschen verfeinert. Ich habe noch eine kleine Butterflocke an die Spätzle gemacht. Das hat noch mal so ein bisschen den Eigengeschmack oder so ein bisschen diese Spätzle-Geschichte nach vorne gehoben. Aber das kann man ja noch so ein bisschen individualisieren. Genauso kann man ja auch noch nachwürzen, wenn man jetzt noch ein bisschen Pfeffer haben möchte etc. Das ist ja alles noch möglich, wenn man seine Gerichte noch ein wenig verfeinern möchte etc. Das sind ja dann auch immer noch so individuelle Geschmacksvorlieben, die da jeder hat. Tja, heute machen wir es etwas kürzer. Das war's eigentlich zu der ganzen Geschichte. Ich möchte natürlich noch erwähnen, dass wir weiterhin auch einen Hörervorteil haben. Mit dem Code GEEK10, GEEK10, gibt es 10% auf die erste Jewett-Bestellung. Tja, somit sage ich recht herzlichen Dank für die entspannte und angenehme Unterstützung bei der Firma Jewett. Tschüss. dann machen wir in der Sendung weiter, würde ich sagen.
Mhm. Ich habe Hunger.
Ja, also die Spätzle, oh, ganz großes Kino.
Ja. Nee, ich habe mir jetzt letztes Mal die Seite mal in Ruhe angeguckt, wie du auch schon gesagt hattest. Also ja. Gerade mit dem Bestellwesen oder so finde ich das ganz nett gemacht, die einzelnen Gerichte. Du kannst plus, minus, kannst dann so viel reinklicken, wie du Lust hast. Vor allem auf den Bildern sehen sie natürlich schon gut aus.
Also die sehen nicht nur auf den Bildern gut aus, die Gerichte, die sind auch gut. Und wenn man sich die Mühe macht und das Ganze auch auf einen Teller anrichtet, dann sind das jetzt nicht nur irgendwelche Food-Porn-Bilder auf der Webseite, sondern man bekommt es, sagen wir mal, zu 95% genauso gut angerichtet, wie das auf den Produktbildern auf der Webseite der Fall ist. Also das ist jetzt nicht übertrieben, was man da bildlich abgebildet sieht, sondern das entspricht schon der Realität. Natürlich haben die sich extrem viel Mühe gegeben, das zu präsentieren, aber das ist ja auch richtig so. Das sollte ja normal, man ja auch.
Genau.
Ne? Das ist keine Frage. Und alle Gerichte, was ich ebenfalls wahrscheinlich nicht erwähnt habe, alle Gerichte sind ohne Zusatzstoffe. Also das ist alles sehr, sehr, sehr ausbalanciert, das Ganze. Und das ohne Zusatzstoffe. Aber okay.
Welche Boxgröße bestellst du?
Ich bestelle meistens die 10er-Größe, weil das die Platzgröße oder der Platzbedarf. Man muss ja gucken, dass es so in den Kühlschrank reinpasst oder in den Gefrierschrank reinpasst. Aber natürlich, je mehr man bestellt, je günstiger wird es natürlich auch. Also liegt ja in der Natur der Sache.
Aber da muss man echt aufpassen, ja, weil wenn man nur so ein kleines Kühlfach oder so hat, dann wird es sehr schnell sehr eng.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber 10 sollte man eigentlich schon unterbringen können. Also das geht eigentlich ganz gut. Lässt sich ja wunderbar stapeln und so.
Also das geht schon. Stapelware.
Ja, genau. Stapelchips. Ach nee, das war was anderes.
Gut. Das sind die Chips, die eigentlich keine Chips sind. Ja.
Das ist richtig. Und wo wir jetzt keine Marken nennen, weil bezahlt uns ja keiner für. Okay, also dann weiter mit der Sendung. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ah, wir waren bei einem kleinen Service-Hinweis stehen geblieben, wo wir gerade bei Tiefkühlware waren.
Genau.
Das passt ja wunderbar. Die Firma Anker hat eine Rückrufaktion gestartet für ihre Kühlboxen der Serie Everfrost. Da gibt es nämlich Überhitzungsprobleme. Das klingt jetzt alles ein bisschen konfus. Eine Kühlbox, die Überhitzungsprobleme hat. Also super. Zumindest gibt es beim Akku Überhitzungsprobleme. Ja, da haben wir mal wieder die Probleme bei der Firma Anker. Wie gesagt, einige Akkusysteme aus der Everfrost-Reihe können Überhitzungsprobleme haben. Und deswegen geht Anker auf Nummer sicher und ruft das Ganze zurück. Wir verlinken eine Informationsseite, wo man sich anschauen kann, ob man betroffen ist oder nicht. Ja, gut. Man muss fairerweise dazu sagen, das hätte auch jede andere Firma treffen können. Keine Frage. Weil ich kriege dann immer böse E-Mails, wenn ich auf Anker rumbashe. Das ist kein Bashing, das ist nur meine Erfahrung, die ich mit der Firma gemacht habe. Und ich habe ja auch schon mal gesagt in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, dass ich da sehr viele Verbesserungen festgestellt habe und dass ich der Meinung bin, Anker ist auf einen extrem guten Weg und ich sehe doch da starke Verbesserungen. Und ich teste parallel auch, man darf es ja keinen sagen, Ankernetzteile, muss ich zugeben. Allerdings nur unter Aufsicht. Also ich traue denen jetzt nicht zu, permanent irgendwo in der Steckdose zu bleiben. Da bin ich noch ein bisschen ängstlich.
Ich habe gedacht, einer würde dich beaufsichtigen.
Ja, wenn ich die Geräte teste, einer von Anker steht mit der Peitsche hinter mir. Nee, das nicht. Nein. Nein, aber ich teste auch nebenbei Anker-Produkte. Das muss ich zugeben, ja. Man kommt ja eigentlich um den Laden nicht drum rum. Es ist ja leider mal so. Es ist ja ein Big Player mittlerweile im Zubehörmarkt und sie erweitern jetzt ständig ihre Ausrichtungen. Jetzt machen sie Balkonkraftwerke etc. Ja. pp. Also da geht ja so einiges. Ja. Und es wäre ja töricht, wenn man jetzt die Produkte sich nicht anschauen würde. Wenn man technisch interessiert ist oder Gadget interessiert ist, dann ist es eigentlich mehr oder weniger Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. Oder ich sehe das als Pflicht an, sich auch damit auseinanderzusetzen.
Ja, gerade in dem Bereich, den du eben angesprochen hast, das ist ja auch so ein Ding. Der ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang am Wachsen, diese Balkonkraftwerke.
Ja.
Beziehungsweise halt diese kleinen Solarkraftanlagen,
ja,
die du ja für zu Hause, ja, deswegen auch der Begriff Balkonkraftwerk, relativ einfach und unkompliziert installieren kannst, wo es dann auch tatsächlich Sinn macht, eventuell halt mit so einer Akkulösung noch zu arbeiten.
Ja.
Je nachdem, was halt dein Verwendungszweck ist oder was du dann anschließend mit der Energie, die du halt da aufgefangen hast, dann halt auch machen willst.
Mhm.
Das ist ein Markt, der ist am Wachsen, der wird auch stark beworben. Ja, eigentlich, sagen wir mal so richtig, seit diesem Jahr, würde ich mal sagen. Letztes Jahr hast du ja schon was gehört davon. Dann kamen ja die einzelnen Förderprogramme auch. Teilweise je nach Region beziehungsweise Kreis, wo du bist, gab es da ja auch Förderprogramme. Beziehungsweise, ja, gab es, kann man eigentlich sagen. Inwieweit das aktuell noch ist, muss man sich halt dann erkundigen. Aber da, ja, also bei uns in der Nachbarschaft jetzt eigentlich weniger, aber gerade in der Stadt oder so siehst du das schon, dass der ein oder andere da ein bisschen aufgerüstet hat. Und ja klar, wo man es machen kann, wo das ohne Probleme dann auch machbar ist, warum nicht? Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da auch verstärkt mit auseinandergesetzt, bloß es ist wieder das Problem, du hast eine extrem große Anbieterzahl und man muss natürlich erstmal rausfinden, was so das Optimale ist. Ich bin jetzt bei der Firma Ecoflow hängen geblieben. Die scheinen wohl so, naja, ich will jetzt nicht sagen, der Goldstandard, das klingt jetzt etwas übertrieben, aber das zu sein, was man eigentlich haben möchte. Also was ich zumindest haben möchte. Weil wenn, muss man auch eine Lösung haben, wo man ein bisschen was zwischenspeichern kann, damit man halt nicht das Ganze verschenkt und dem Netzanbieter noch ins Netz reinspült, sondern man möchte natürlich dann auch den, gerade wenn man jetzt im Sommer ordentlich Ertrag hat, den möchte man natürlich auch speichern können. Ne? Aber ja, gut.
Je nach dem Anwendungsfall, den man halt hat, genau.
Ja,
das
gut.
Ist halt die Frage.
Bei mir wird sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen relativieren, da ich ja tagsüber auch viel im Homeoffice bin, werde ich wahrscheinlich auch von dem Strom einiges verbrauchen, zumindest von, wenn ja mein Rechner läuft etc. pp. Da wird so der Durchlauf auch am Tag bei mir relativ hoch sein. Wahrscheinlich bräuchte ich noch nicht einmal einen Zwischenspeicher, weil ich, wie gesagt, halt auch am Tag einen relativ großen Stromdurchsatz habe, mehr oder weniger. Mhm. Also wahrscheinlich mehr, als wenn jemand jetzt nicht im Homeoffice arbeitet.
Ja.
Gut. Wo wir gerade bei Problemen sind, es gibt auch Probleme bei der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2. Da gibt es einige Nutzer und Nutzerinnen, die sich darüber beschwert haben, dass ihre Displays flackern und pulsierende Muster auf dem Display anzeigen. Und das passiert meistens, wenn sie im Always-On-Modus unterwegs sind. Sobald der Always-On-Modus deaktiviert ist, zeigt sich dieses Fehlerbild nicht. Und mittlerweile ist rausgekommen, dass es auch ein internes Memo an die Apple Service Provider und auch die Genius Bar gab, also an die Apple Stores gab, also an beide, an die Service Provider und natürlich auch an die hauseigenen Apple Stores, dass man den Kunden mitteilen soll, dass sie erstmal den Always-On-Display oder die Always-On-Display-Funktion deaktivieren sollen und dass man das Gerät erstmal auf den aktuellsten Stand bringen soll, softwaretechnisch, was wahrscheinlich auch die meisten haben, nehme ich jetzt mal an. Und dass, wie gesagt, Apple daran arbeitet, das softwaretechnisch zu beheben. Das mit der softwaretechnischen Behebung stand zumindest im Memo, das soll aber nicht an die Kunden kommuniziert werden, das Ganze. Ja, also kann man davon ausgehen, dass es ein Softwareproblem ist und dass es beim nächsten Update behoben sein wird, das Problem. Schlimm wäre es natürlich, wenn es ein Hardwareproblem ist, dann hätte Apple da einiges zu tun, die Displays auszutauschen.
Ja, aber ein Displayproblem hatten wir ja anscheinend auch bei den iPhones jetzt gehabt.
Ja.
Ich habe es groß nicht mitbekommen. Ich habe das aufgrund deines Links hier für die Watch gesehen gehabt.
Mhm.
Und zwar gab es da anscheinend von iPhone 15 Benutzern Berichte über eingebrannte Displays.
Ja.
Wobei ist es anscheinend jetzt kein wirkliches Einbrennen, sondern ein Software-Fehler gewesen, der dann einfach quasi in Anführungszeichen Rückstände weiter angezeigt hat, ja, von Bildern beziehungsweise von Programmen, die man benutzt hat. Mit 17.1 soll der Fehler jetzt ausgebügelt sein. Anscheinend waren auch iPhone 12 und 13 betroffen. Da habe ich jetzt nichts dazu gefunden gehabt auf die Schnelle. Aber ich fand es ganz interessant, wie gesagt, dass auch in Bezug auf die neuen iPhone 15s das an mir eigentlich vorbeigegangen ist.
Ja, das soll denn...
Ich habe da groß, was heißt groß? Ich habe da eigentlich nichts gelesen gehabt.
Ja, ja. So. Soll dann bei 17.1 behoben sein, das genau. Problem. Ja.
Ja.
Und das
ja.
soll am 24. kommen. Also das hat Apple nicht...
Ja, bitte?
Das hat Apple nicht kommuniziert, aber das sagt die Gerüchteküche, dass es am 24. Oktober kommen soll, 17.1.
Ja, wobei schon ein komischer Bug, ja, dass du da quasi so ein falsches Einbrennen hast, ja, von Bildschirminhalten.
Mhm.
Sehr seltsam. Also es ist ja gut, ja. dass es rein, dass es ein Software-Bug ist. Dass es nicht wirklich irgendwie Display-Probleme sind, ja, die dann im Prinzip ganz einfach über ein Software-Update gefixt werden können, aber schon ein ganz seltsamer Bug, ja.
Ja, das ist so. Obwohl bei meinem Fernseher, ich habe einen relativ alten Fernseher im Schlafzimmer hängen, da ist das Markus Lanz Logo eingebrannt. Also das kleine Logo. Markus Lanz hat ja unten noch links in der Ecke dieses Markus Lanz Logo. Und das ist immer so mein Ritual. Wenn ich abends schlafen gehe, stelle ich einen Sleep Timer ein und schaue dann immer noch Markus Lanz. Ob das jetzt immer so eine gute Sendung ist zum Einschlafen bei den Themen, die da manchmal so stattfinden, ist eine andere Sache. Aber es ist halt mein Ritual. Ich schaue dann immer noch diese Talkshow. Und dadurch, dass ich das wohl permanent, also immer geguckt habe, ist das bei mir eingebrannt unten. Aber ist auch schon ein älteres Gerät. Ich glaube, das ist sogar noch ein Plasmafernseher. Und Plasmafernseher hatten ja das Problem dieser Einbrenngeschichte. Komischerweise das Senderlogo, das hat sich nicht eingebrannt, also etc. Aber dieses Markus Lanz Logo ist eingebrannt.
Alle Plasmas hatten früher das Problem oder konnten das Problem entwickeln.
Ja.
Ich weiß es, ich hatte ja auch mal ein Plasma und bei mir war es so, mein Hersteller hatte da von der Software her das so eingebaut, dass das Bild sich immer um mehrere Pixel einfach verschoben hat, um halt ein Einbrennen zu verhindern, gerade bei so Sendungen, die halt so statische Logos halt mit einblenden, über einen längeren Zeitraum oder du hast ja auch hier teilweise diesen Schriftzug Dauerwerbesendung oder irgend sowas, ja, der da ab und zu mal auftaucht oder wie gesagt diese Logos von Sendungen und da hatte man, wie gesagt, der Hersteller damals über Software das so eingestellt, dass das Bild einfach pixelweise immer mal ein bisschen hin und her geschoben wird, um diesen Effekt halt so niedrig wie möglich zu halten, wobei ich da über die Jahre, die ich den Fernseher im Einsatz hatte, nie die Probleme.
Okay.
Jetzt hatte. Also das, da war jetzt nichts dabei. Und mein aktuell, das ist, je nach Technik, die du hast, ja, kann das heute auch bei modernen Fernsehern noch vorkommen, dass du so einen leichten Effekt halt hast. Aber dafür, mein Gott, heutzutage, die ganzen Fernseher haben ja irgendwo was drin.
Ja, klar.
Sei es ein Bildschirmschoner oder dass sie Bilder anzeigen, wenn sie anstatt in Standby, beziehungsweise wenn sie halt länger nichts
keine bewegten Bilder hast.
Dass er halt in Standby-Modus geht, sei es ein Bildschirmschoner oder Standbilder oder sowas oder kleine Animationen. Mein Gott, ich glaube, ich habe es bei mir ausgestellt. Wenn er an ist, ist er normalerweise eh in Benutzung, also von daher.
Ja, und ich weiß, der ein oder andere Hörer wird jetzt sagen oder schreiben, ich kenne ja schon so einige Hörer, die immer wieder gerne Dinge kritisieren und da würde ich sagen, er hat auch recht, ja, Plasma, das verbraucht viel Strom, ja, das mag sein, aber das Ding läuft maximal eine Stunde am Tag, nämlich genauso lange, wie ich den Sleep Timer einstelle und den stelle ich auf 60 Minuten und dann ist gut. Und deswegen,
wobei, da musst du auch mal gucken, damals war das mit das Beste an Schwarzwert, was du kriegen konntest.
Ja, ist natürlich jetzt nicht mehr State of the Art, das Ding, aber nein, warum soll ich es entsorgen, wenn er noch funktioniert und wenn er nur eine Stunde am Tag läuft? Ne? Das ist halt das.
Ja, Problem. Du musst mal gucken, nicht ohne Grund hast du heute keine Plasmas mehr.
Klar, ist richtig.
Wo hast du heute noch Plasmas irgendwo im Handel stehen? Ja, das.
Ja.
gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, ja. Und aber trotzdem, zu der Zeit damals, Plasma war eine Top-Technik.
Ja, klar.
Und wie gesagt, Schwarzwerte, da ging damals zumindest mal am Anfang oder zu der Hochzeit der Plasmas, da ging nichts besser, ja.
So ist das. Ja, und der ist dann halt vom Wohnzimmer runtergetropft ins Schlafzimmer und ja, ist es nun mal. Was willst du
hätte
machen?
Hätte mein Plasma nicht einen Defekt gehabt, wo der sich halt nicht mehr gerechnet hätte zu reparieren, hätte ich ihn wahrscheinlich auch noch hier stehen.
Ja, ja gut, der Stromverbrauch ist natürlich immens, immens
aber
hoch.
Wie du schon gesagt hast, gerade hier für so Stellen, wo du mal im Einsatz hast oder so.
Ja, 60 Minuten am Tag. Und ja, ich kann es genau sagen, weil ich stelle den Sleep Timer. Ja. Gut. Jetzt kommen
wobei
wir zu einem
Thema. Zu denen gehöre, die ja eigentlich keinen Fernseher im Schlafzimmer haben wollen.
Wahrscheinlich bin ich darauf konditioniert, aber ich kann ohne Fernseher oder sagen wir mal zumindest ohne Radio oder Podcast nicht einschlafen. Also ich kann noch,
das ja.
Ich kann noch so müde sein. Ich brauche irgendwas zum, was mich bedudelt für eine kurze Zeit und dann penne ich auch ein.
Also Radio beziehungsweise Podcast, Hörspiele, was auch immer, das ja. Aber Fernseher, also meine Frau kann ja auch vom Fernseher einschlafen ohne Probleme, ja. Aber ich, nee, das ist nicht meins.
Ja, je nachdem, wie man konditioniert ist, das ist so. Manchmal, ich habe eine kleine Sonos-Box noch im Schlafzimmer stehen und die kann man ja auch Sleep-Timer-technisch einstellen. Mhm. Und wenn dann irgendwo im Radiosender ein Hörspiel läuft, dann geht es auch ohne Markus Lanz. Dann geht es auch mit einem Hörspiel. Naja, okay. Schauen wir mal. Kommen wir zu einem Thema, was mich sehr begeistert hat. Wenn diese Technologie wirklich bei Apple so eingeführt wird, da haben natürlich die Endkunden nicht viel von, weil die Technologie ist nicht für Endkunden gedacht, aber generell ist es eine sehr interessante Funktion. Apple hat ein Gerät an den Start gebracht oder ist dabei, ein Gerät final mit Kooperationspartnern zu entwickeln, was es Apple ermöglicht, Updates durch die Verpackung zu initialisieren oder anzutriggern, mehr oder weniger. Und das läuft über ein 60,5 Gigahertz Band, was dann das Telefon dazu bewegt, sich selbst neu zu starten, sich selbst hochzufahren und einen Update-Prozess in Gang zu setzen. Und das geht, wie gesagt, durch die Verpackung durch. Das Ding soll so aussehen wie so ein großes Tablet oder so ein Tablet, wo man halt das drauflegen kann, das Gerät, und im unteren Bereich verbirgt sich dann die Antennentechnik und das soll halt so stark sein, dass es halt durch die Verpackung durchgeht und dass man dann Geräte, die schon länger im Laden vorhanden sind, auf den aktuellen Softwarestand bringt. Also zum Beispiel, wenn jetzt Dienstag iOS 17.1 rauskommt und da liegen noch irgendwelche Geräte rum, die jetzt nicht den Softwarestand haben, logischerweise, weil sie halt nicht ganz frisch eingetroffen sind, dann kann man das Ganze über das Gerät auf den aktuellen Stand bringen. Das klingt natürlich echt interessant. Könnte natürlich auch, wenn das Gerät in falsche Hände gerät, für kriminelle Dinge genutzt werden, keine Frage. Aber
es ist halt die Frage, inwieweit könntest du damit halt irgendwo ein Jailbreak beziehungsweise halt Software aufspielen, die halt nicht das Update ist.
Trojaner oder irgendwelche anderen Dinge, Überwachungsgeschichten etc.
Und so viel ich verstanden habe, wird ja keine Software über das Gerät installiert, sondern es wird ja der Update-Mechanismus des iPhones in der Packung getriggert.
Genau, ja.
Von daher sollte eigentlich so ein Missbrauch nicht möglich, nicht ohne weiteres möglich sein, ja. Muss man mal abwarten, was vielleicht die Lösung noch alles kann, aber wenn es wirklich nur darum geht, die iPhones quasi einzuschalten und das Update zu triggern, ja, obwohl, du müsstest ihm ja noch mitteilen, außer du hättest halt, würdest du es über das freie WLAN machen, müsstest du ihm ja eigentlich noch die Zugangsdaten geben, wenn du es über ein geschlossenes WLAN machen wolltest. Aber wahrscheinlich würde das ja dann eh über ein offenes WLAN gehen. Und dann brauchst du ja da gar, außer einschalten und bitte den Update-Modus initiieren, brauchst du da ja eigentlich nichts machen. Ne?
Ja. Ja, und das Gerät soll ja auch wirklich nur für interne Zwecke verwendet werden, also für Genius Bar etc. pp., also für
Apple Wobei Stores. Das schon Sinn macht. Wir hatten doch gerade auch mit den letzten iPhones doch das Problem, dass irgendwie zum Release ja dieses eine Punkt-Update noch kam, wo wir die Probleme doch hatten mit dem Einspielen von iCloud-Backups oder irgendwas war doch
da. Ja, da gab es irgendwelche Probleme, wo man das dann nur noch über den DFU-Modus wieder in Gang setzen konnte.
Ja, das Gerät. Da war ja die Empfehlung, bitte erst das Software-Update durchführen und dann mit der Wiederherstellung anfangen. Ja. Und klar, das würde natürlich durch so eine oder durch immer aktuell gehaltene Geräte dann auf jeden Fall ausgeschlossen, dass halt so ein Fehler passiert, ja.
So ist es, ja.
Genauso, wenn du irgendwelche kritischen Sicherheitsupdates hast. Die Geräte gehen nicht aus dem Laden raus, ohne dass sie das Update haben. Mhm. Ist eigentlich ein klarer Vorteil, ja.
Aber was mir jetzt so spontan durch den Kopf schießt, ich meine, wenn das wirklich nur in Apple Stores gelangen soll, dieses Gerät, Apple hätte doch die Möglichkeit, auch die Verpackungen aufzumachen und wieder so zu verschließen, dass sie im Originalzustand sind. Sprich, da sind ja mittlerweile nur noch diese Etiketten drüber, diese Abzieher, die man hat, und die könnten ja dann auch von Apple bereitgestellt werden, halt für die Genius Bar oder für die Apple Stores, dass man die dann wieder in den original verpackten Zustand versetzt. Also,
ja, aber viel schneller und einfacher ist es doch wirklich über so eine Lösung.
Ja, das ist klar.
Du brauchst die Packung jetzt gar nicht aufmachen. Du hältst die Packung an das Gerät oder das Gerät an die Packung, je nachdem. Ja, und dann, also interessant wäre es, wenn diese Geräte ja zum mehrere Packungen auf einmal triggern könnten.
Das wäre vielleicht möglich. Keine Frage. Weil, ich weiß nicht, wie das Gerät aussieht. Und die Frage ist dann auch, wie lange dauert der Update-Prozess? Aber gut, das kann man sich ja ableiten. Das wird ja genauso laufen wie sonst auch. Also da wird sich ja nichts verändern.
Die Frage ist halt, kann ich durch die Packung über MagSafe eventuell auch nochmal das Gerät aufladen? Weil je nach Ladezustand, ja, du brauchst ja mindestens, was ist es, 50%? Wo man geht, Windows-Update, wollte ich schon sagen. bei welchem Akkustand meckert
50% muss über 50% sein, glaube ich, ja. Wie liegt denn eigentlich das iPhone drin? Liegt es mit der Metallseite nach oben oder mit der Displayseite nach oben im Karton?
Beim Auspacken sollte eigentlich das Display nach oben sein, ja.
Dann wird es schwierig. Weil es liegt ja ganz nah am Karton sozusagen. Und dann müsste man ja quasi, auf der Unterseite befindet sich ja MagSafe. Und wenn es andersrum drin liegen würde, dann könnte man es wahrscheinlich auch durch die Verpackung aufladen. Ja. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, beim Auspacken von meinem iPhone, wie es drin gelegen hat. Display nach oben oder Glas, also
alle bei allen, die ich hatte, war immer Display nach oben.
Ja gut, dann wird das immer noch so sein. Also ich glaube, dann wird es schwierig, das MagSafe technisch durch die Verpackung aufzuladen. Ich glaube, die Power hat MagSafe nicht. Es gibt ja teilweise schon Probleme, durch normale Cases durchzukommen, die jetzt nicht MagSafe zertifiziert sind. Selbst das gibt ja schon Probleme. Na gut, egal. Wir werden sehen, wenn Apple das Ding einführt, wird es sicherlich da auch die ein oder andere Berichterstattung geben.
Ja, ja.
So, und dann gibt es mal wieder ein Evergreen-Gerücht, diesmal nicht von Mark Gurman. Der Mark Gurman ist ja immer so der Fan davon, dass der iMac Pro zurückkommen soll oder dass es einen größeren iMac Pro oder generell einen größeren iMac geben soll. Das ist ja so sein feuchter Traum. Also er wird ja auch nicht müde zu behaupten, es wird demnächst oder irgendwann oder zeitnah, mittelfristig, langfristig wieder einen iMac geben. Aber da hat er sich diesmal zurückgehalten. Diesmal ist Ming-Chi Kuo am Start und Ming-Chi Kuo sagt, dass ein 32 Zoll High-End iMac mit Mini-LED-Display für 2025 geplant ist. Und das Ganze soll dann ein 6K-Display bekommen und soll so ein bisschen featuretechnisch an das Pro-Display XDR angelehnt sein, also ähnliche Qualitätsmerkmale haben wie das Pro-Display XDR. Und wie gesagt, 2025 ist lang, das kann Es kann im Januar sein, es kann auch im Dezember sein. Also es ist eine sehr vage Aussage. Ja, ich bin ja immer noch gespannt, ob irgendwann ein größerer iMac kommt. Ich kann mich
also
jetzt,
ich bin mittlerweile da angekommen, dass ich sage, ich glaube es erst, wenn das Ding wirklich im Laden steht.
Ja, das ist natürlich.
Also für mich ist der Zug abgefahren. Was ich auch nicht verstehe ist, wir warten ja noch auf das Update für das 24er.
Genau, richtig. Und da hätte man eigentlich schon lange den M2 reinhängen können. Ne? Also
genau, und jetzt heißt es ja, es kommt ein M3-Update.
Genau.
Und das M3. Und warum bringst du dann nicht beide Geräte gleichzeitig? Dann hast du da technisch auch einen Schnitt, beziehungsweise hast du beide Geräte.
Ja.
Okay, du musst es nicht machen, weil das 24er wieder eine ganz andere Zielgruppe als das 32er, beziehungsweise größere. Ob es dann wirklich 32 sein werden, muss man auch mal abwarten. Aber man könnte, wenn man es schön machen wollte, beide zusammen. Ja.
Ja. Also man könnte jetzt auch behaupten, wenn man jetzt böse wäre, Apple hängt wohl nicht so an ihren iMacs, sonst hätten sie dem iMac 24 Zoll etwas mehr Liebe zukommen lassen in Bezug der Updates oder im Kontext der Update-Geschichte. Weil, wie gesagt, die hätten schon längst einen M2 da reinstecken können. Das ist jetzt kein Riesenhexenwerk. Und da fragt man sich, warum sie es nicht gemacht haben. Man weiß natürlich nicht, ob sie sich da verkalkuliert haben. Aber mittlerweile sollte der M2 natürlich auch vom Produktionsoutput vernünftig verfügbar sein. Also das sollte jetzt nicht das große Problem sein, ist meine Meinung. Oder das Ding verkauft sich so schlecht, dass sich einfach nicht lohnt, das abzudaten. Keine
Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Riesenseller ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er alleine von der Displaygröße her zu weit weg vom Markt eigentlich. Dass er im Edu-Bereich eventuell ganz groß oder sich gut verkauft, könnte ich mir vorstellen. Dass es einige Firmen gibt, die den vielleicht auch irgendwo als Kassengerät oder für Booking-Management oder sowas einsetzen. Dass es da, wie gesagt, vielleicht interessant ist für Gaststätten beziehungsweise Hotellerie.
Ja, möglich, auf jeden Fall.
Aber das ist ja dann auch wieder Gewerbe, weil da, du kannst ja da, oder du wirst ja in wenigen Fällen irgendwo ein 32 Zoll Gerät hinstellen. Da wäre 24 vielleicht sogar schon grenzwertig. Das ist ja auch gerade so ein Bereich, wo in den letzten Jahren, okay, es ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt, aber wo in den letzten Jahren ja gerade so iPad-Lösungen ganz vorne dabei waren.
Genau.
So als POS, ja. Von daher, aber wie gesagt, da könnte ich mir den iMac vielleicht noch vorstellen. Aber das sind jetzt keine riesen Stückzahlen. Und vor allem, da wird es ja auch nicht jedes Jahr ersetzt, ja, dass du da gezwungen wärst, jetzt auch unbedingt auf einen M2 umstellen zu müssen, wenn du so ein Gerät da stehen hast. Wenn das mal läuft, läuft's. Solange der Softwarehersteller den M unterstützt, ja, bist du da eigentlich nicht gezwungen, wegen mehr Rechenpower irgendwo was machen zu müssen. Ja, der M1 kann da jahrelang stehen ohne Probleme, ja. Von daher, wie gesagt, denke ich nicht, dass und im Privatbereich, wer sich so einen gekauft hat, ja, mein Gott, der ist kein Zocker, der wird da drauf keinen Cut am Laufen haben oder 3D-Modeling machen. Der muss wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt auf einen M2 umrüsten. Wenn dann M3 kommt, dann hättest du wenigstens auch ein Argument, ja, dass du sagst, okay, der ist jetzt wirklich noch mal einiges leistungsfähiger als der M1. Aber selbst da weiß ich jetzt nicht, inwieweit da eine seine Schreibmaschine dann unbedingt austauschen muss.
Ja, und ich hab letztens einen Bekannten von mir besucht, der hat sich eine richtig schicke, stylische Küche eingerichtet und hat dann so ein Tresen, so eine Theke, wie man es auch nennen mag, so als Raumtrenner. Es ist eine offene Küche, die dann übergeht in den Wohnbereich. Und als Trenner hat er quasi so eine, wo man sich dann morgens schnell dran setzt und was essen kann, stehen so ein paar Hocker davor und so weiter. Und da stand dann auf einmal ein quietschbunter iMac 24 Zoll, M1 natürlich. Gibt ja nur ein M1 logischerweise. Und da frage ich ihn, was machst du denn da jetzt mit dem Gerät? Ja, da gucke ich dann morgens mal meine E-Mails nach und beim Frühstücken und gucke dann vielleicht noch einen kurzen YouTube-Video etc. Ja, aber du hast doch zwei Laptops, MacBooks, die kannst du dann auch morgens kurz dahinstellen. Was ist doch uninteressant. Da muss jetzt nicht ein iMac. Ja, aber das sieht so stylisch aus. Ist okay. Ist ein Argument.
Wenn, wenn Geld keine Rolex spielt.
So ungefähr. Ne? Also, es sieht ja auch stylisch aus. Es hat sich wirklich, die ganze Küche war schneeweiß mit schwarzen Akzenten und dann dieser bunte iMac da stehen, das hat sich natürlich abgehoben, aber du kannst natürlich auch deinen Laptop nehmen und das da hinstellen und das Gleiche damit tun. Und es,
aber wenn du den auf einen schönen Drehfuß stellen würdest, es hat eine schöne Displaygröße für Kochvideos. Ja.
Da hätte er auch sein iPad nehmen können. Also sorry. Also,
ja klar, aber wenn der iMac ja schon mal da steht.
Ja, es sah stylisch aus und ja. Aber egal. Das ist auch ein sehr exotischer Use Case, den er da hat. Ich denke nicht, dass das der Regelfall ist, dass man sich da iMacs auf die Küche stellt.
Ja.
Und nur für eine Stunde am Tag das Ding zu nutzen, maximal, sage ich mal, ist es auch ein bisschen kostspielig, aber okay.
Ja, ich sage ja, wenn Geld keine Rolex spielt. Ja,
ja gut. Bei der Küche hat dann dieser iMac, war dann auch egal.
Genau, um die 0,001%.
So ist es. Also, das ist dann auch uninteressant. Ich glaube, so ein Fleischthermometer war teurer als der iMac, so ungefähr.
Wow, das war schon eine Ansage.
Naja, also die Küche war schon heftig. Also da kriegst du schon Mittelklasse-Wagen für, würde ich sagen. Was da
ja, okay, Küche, Bad, ja. Je nachdem, was du da machen willst, ja, selbst egal was, ja, Wohnzimmereinrichtung, je nachdem, was du da haben willst oder was dir gefällt, bist du dann natürlich schnell solche Summen dann auch los. Gerade Küche, wenn du die vernünftig machen willst, die auch eine entsprechende Größe hat und du da auch entsprechend Geräte, ja, nicht nur Schrank, sondern Geräte verbaust, kommen da sehr schnell Beträge zusammen, ja. Hm?
Ja.
So ein Kleinwagen bist du da schnell los.
Ja, ja, also da, ich glaube, da hat noch nicht einmal ein Kleinwagen ausgereicht, glaube ich, jedenfalls
nicht. Ja, aber das, wie gesagt, so ein Kleinwagen, das geht sehr schnell, ja.
Ja, aber gut, er ist auch ambitionierter Hobbykoch und warum nicht? Wenn er Spaß dran hat, wenn er das Geld hat, soll er das tun.
Ja, klar, wenn man die Möglichkeiten hat. Meine Frau hat es jetzt auch gesagt, im Küche renovieren und hier ein bisschen was anders machen, wobei ich da auch gesagt habe, wenn, dann richtig, aber dann wird's teuer.
Ja, so ist es.
Dann wird's teuer.
Ja.
Weil wir haben ja auch einen Blog, allerdings ohne, das ist halt wirklich nur ein Blog, noch da stehen, den würde ich dann auch ganz anders machen wollen. Vor allem Strom und Wasser da dran und das wird halt teuer.
Ja, ja, klar.
Das Weil da muss so. Alles verlegt werden. Das ist Aufwand. Ja, gerade auch, wenn du sagst, du willst alles durch den Boden ziehen mit der Fußbodenheizung. Das wird eine Herausforderung. Ja.
So ist es. Gut. Dann habe ich zum Schluss noch einen kleinen App-Tipp. Und App-Tipps kommen ja eigentlich bei uns relativ selten vor. Bei mir liegt es zum Beispiel daran, dass ich so meine täglichen Apps, die ich benötige, einfach sehr lange nutze und da jetzt nicht unbedingt immer was Neues suche oder weil es einfach funktioniert. So nach dem Motto, never change a running system, und man hat sich so an seine kleinen Helferlein und an seine kleinen Utilities oder Tools gewöhnt, die man langjährig einsetzt oder schon seit langen Jahren einsetzt, und es funktioniert einfach und man hat sich dann so einen gewissen Workflow angeeignet. Und ich bin ja eigentlich kein Freund von Abo-Modellen und deswegen bin ich schon seit Jahren auch immer auf der Suche gewesen, den Textexpander bei mir zu ersetzen, weil das ist eines meiner kleinen Tools, die leider schon, ich glaube, die haben schon lange umgestellt auf das Abo-Modell. Und es ist ein Tool, was ich eigentlich so nicht entbehren kann und bis vor ein paar Tagen auch nicht konnte, weil ich da keinen adäquaten Ersatz gefunden habe. Ich habe vieles ausprobiert, vieles getestet. Es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Text-Expander-Tools, also wo man Text-Snippets hinterlegen kann, die man dann quasi entweder mit Tastenkombination oder mit Buchstabenkürzel dann in allen Programmen quasi einfügen kann. Das ist quasi unabhängig, was man nutzt, egal ob es ein Browser ist, ob es ein E-Mail-Programm ist oder ob es die Textverarbeitung ist. Also das geht platt betriebssystemübergreifend, nicht betriebssystemübergreifend, sondern anwendungsübergreifend, egal welche Anwendung ich habe, es funktioniert überall. Und TextExpander ist nach meiner Meinung auch unerreicht vom Funktionsumfang. Es gibt nach meinen Recherchen und nach meinen Tests, die ich gemacht habe, nichts, was dem letztendlich das Wasser reichen kann. Allerdings muss ich dazu sagen, ich nutze wahrscheinlich, wenn es hochkommt, 10% vom Feature-Umfang von TextExpander. Also ich nutze es gar nicht komplett aus, weil es sich in den letzten Jahren so aufgebohrt hat, weil es so umfangreich geworden ist. Das ist der Wahnsinn, was ich gar nicht brauche. Für mich ist entscheidend, ich brauche halt diese Text-Snippets, ich brauche Makrofunktionen oder die generell die Funktion Makros zu hinterlegen, das ist essentiell. Und ich brauche die Funktion, dass es sich synchronisiert auf zwei Geräten, also einmal mein Laptop oder mein MacBook und einmal mein Desktop-Rechner oder mein Mac-Studio. Auf diesen beiden Geräten muss es sich synchronisieren und soll es im Sync sein. Und es soll halt zuverlässig funktionieren, aber das ist ja die Grundvoraussetzung. Egal, ob man jetzt einen TextExpander einsetzt oder irgendwas anderes, es soll stabil funktionieren. Und ich habe mich in den letzten Jahren sehr schwer damit getan, da Ersatz zu finden, und habe immer wieder was ausprobiert und es hat alles nicht zufriedenstellend funktioniert, so wie ich es brauche. Und jetzt vor ein paar Wochen ist jetzt die neue Version von Rocket Typist rausgekommen, in der Versionsnummer 3.0. Komplett überarbeitet, von Grund auf neu gemacht. Es wurde viel versprochen und es wurde auch alles eingehalten, um das mal vorne vorwegzunehmen. Also sie haben das ganze Ding auf links gedreht. Und in der Testphase habe ich schon festgestellt, es macht genau das, was ich will. Es funktioniert hervorragend. Es bietet das im Kern, was ich eigentlich haben will. Snippets in unbegrenzter Anzahl sozusagen, weil ich habe eine Menge Snippets, Synchronisation und es hat die Makrofunktion. Und es bietet sogar noch ein paar Dinge mehr, die ich gar nicht brauche. Man kann jetzt auch Bilder hinterlegen, dass man jetzt quasi Bilder einfügen kann. Diese Funktion brauche ich gar nicht. Also wie gesagt, die drei Funktionen bildet es vollkommen ab. Und es erfüllt seinen Zweck. Und es ist ein Einmalkauf. Ich muss kein Abo eingehen. Das hat mich vollkommen überzeugt, bei TextExpander oder mich von TextExpander loszulösen und mich für Rocket Typist zu entscheiden. Und mit ein paar Tricks und ein paar Stunden Arbeit, in Anführungsstrichen, habe ich das Ganze auch exportieren und importieren können von TextExpander zu Rocket Typist und ich habe jetzt meine 825 Snippets alle in Rocket Typist eingefügt und es funktioniert ohne Probleme. Der Einmalkauf ist normalerweise 19,50 Euro. Derzeit ist es noch im Angebot für 9,50 Euro und das ist nach meiner Meinung ein No-Brainer für ein Tool, was derzeit ohne Probleme und stabil funktioniert und ich hoffe, das wird es auch weiterhin tun. Mittlerweile gibt es auch eine iPad- und eine iPhone-Version. Die brauche ich persönlich nicht, aber die Möglichkeit besteht, das auch auf dem iPad und auf dem iPhone auszuprobieren und laufen zu lassen, logischerweise. Jo. So ist das. Für mich
eins klingt sehr gut. Und vor allem, wie du gesagt hast, aus der Preis, das ist ja für die Funktion, ja.
Ja, ich meine, auf jeden Fall hat TextExpander seine absolute Daseinsberechtigung. Das ist ein Tool, was auch sehr viele große Firmen einsetzen. Man hat ja da Möglichkeiten ohne Ende. Das ist ein wirklich großes Enterprise-Tool geworden. Ich möchte dem jetzt nicht die Daseinsberechtigung absprechen, in keinsterlei Art und Weise. Aber für mich, der nur grundsätzliche Kernfunktionen benötigt, ist das einfach Overkill. Und da reicht so ein Rocket-Typist vollkommen aus. Und man muss ja sehen, man muss ja sparen, wo es geht. Koste es, was es wolle. Ja. Ja, es ist ein tolles Tool. Außerdem ist es ein deutscher Entwickler. Es kommt noch dazu. Also Support in Deutsch ist manchmal gar nicht so unwichtig für einige Leute, dass man da dementsprechend auch in Deutsch kommunizieren kann. Und er hat mir auch relativ zügig und schnell und unproblematisch beim Import und Export der Snippets weitergeholfen. Das ist auch sehr, sehr vorbildlich. Und es funktioniert auch, wenn man sich ein bisschen mit Terminal-Befehlen auskennt, dann geht das ohne Probleme. Ist keine offizielle supportete Funktion, muss man dazu sagen. Aber wenn man quasi die abgelegte Datei, die in iCloud liegt, austauscht und dementsprechend vorher etwas umstrickt und modifiziert, dann ist das halt auch möglich. Aber es ist keine offizielle Funktion, aber generell ist es möglich. Gut, das dazu. Dann sind wir durch, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Haben wir es doch. Ja, der Countdown läuft, würde ich sagen, oder?
Countdown ist gut.
Nächste Woche ist 600.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben es ja schon erreicht.
Nee, heute ist 599.
Ja, aber wir brauchen keinen Countdown mehr machen, weil es ist ja dann nicht so weit.
Aber wir müssen ja noch ein paar Tage warten, bis wir die Sendung aufnehmen können. Ich meine, könnten sie ja hier danach aufnehmen und sagen, wir haben das nächste Woche oder wir haben das dann gemacht. Das kann auch
herzlich willkommen zur 601. Folge.
Ja. Ja, mein Gott, das ist ja nur eine Zahl.
Es ist nur eine Zahl, ja. Wir werden älter, der Podcast wird immer.
Immer schlechter.
Mehr.
Nein, ich meine, wenn man jetzt bedenkt, dass man das ja wöchentlich macht, dann ist 600 schon enorm, sage ich jetzt mal. Für einen, der das täglich macht, ist 600 nicht viel. Das sind dann, aber wie gesagt, dafür, dass wir es ja wöchentlich machen, ist das schon toll, finde ich.
Ja, selbst wenn man mal 2 Wochen im Jahr freinimmt, ja, das sind immer noch 50 Folgen im Jahr, die du machst, ja, rechne das mal runter auf die 600 Folgen. Ne?
Ja, und ich meine, das ist ja immer so ein Thema, wo wir beide gerne so drauf rumreiten, aber unsere Sendedisziplin ist ja schon bemerkenswert, auch wenn Eigenlob stinkt, aber es ist halt so. Ich habe letztens wieder so ein paar Podcasts mir angeschaut, covermäßig in meinem Podcatcher und habe festgestellt, ach Mensch, der ist ja auch lange nicht auf Sendung gewesen, der nicht. Ja, es ist dann wird dann erstmal bewusst, ach, den habe ich ja auch gehört und den habe ich auch gehört. Also viele nicht mehr da. Schade eigentlich. Naja, gut. Somit haben wir uns auch wieder selbst abgefeiert, was das Thema Sendedisziplin beanlangt.
Muss auch mal sein.
Ja, mein Gott, wenn uns schon die Hörer nicht abfeiern, dann müssen wir das selbst tun.
Ja.
Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche zur Folge 600 wieder.
Genau, bis dann.
Also bis dann, ciao, ciao.
Jo, ciao.